Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, mein Name ist Rainer Brandes. Im beschwörenden Ton ist Alice Weidel heute in die Kampfabstimmung um den AfD-Landesvorsitz in Baden-Württemberg gegangen.
Lasst uns gemeinsam den schlafenden Riesen, die Südwest-AfD, wecken. Dann sind auch die Ergebnisse wie letztes Jahr bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und in Brandenburg nicht in weiter Ferne. Dann wird man uns nicht mehr ignorieren können. Dann werden wir die Wende auch in Baden-Württemberg herbeiführen können. Und dafür trete ich an, liebe Freunde. Vielen Dank.
Diese Tonlage hat die Parteibasis im Saal in Böblingen wohl überzeugt. Alice Weidel ist die neue AfD-Chefin in Baden-Württemberg. Wir berichten darüber im Laufe dieser Sendung. Das Erstarken der AfD und ihre Spielchen mit der Demokratie in Thüringen macht vielen Menschen Angst. In Erfurt haben sich deshalb heute Tausende versammelt, um gegen diese Partei zu demonstrieren. Die Bundesanwaltschaft hat erste Haftbefehle erlassen gegen Mitglieder einer mutmaßlichen rechtsterroristischen Bande. Wir haben heute aber nicht nur Rechtspopulismus und Extremismus im Programm und deshalb schalten wir jetzt gleich nach München zur Sicherheitskonferenz. Flutung antiker Stätten, der Iliso-Staudamm in der Türkei, das ist dann das Thema des Hintergrundes in einer halben Stunde. In diesem Jahr hat das Organisationsteam der Münchner Sicherheitskonferenz extra ein neues Wort erfunden: Westlessness. Vielleicht kann man es mit Schwund des Westens übersetzen. Gemeint ist, der Westen weiß selbst nicht mehr, was er ist und was er will. Dazu passt ja auch die Diagnose des französischen Präsidenten, die er der NATO schon letztes Jahr ausgestellt hatte: Hirntod. Heute hatte Emmanuel Macron seinen großen Auftritt in München. Klaus Remme, Sie beobachten die Konferenz für uns. Bleibt Macron bei seiner Diagnose?
Er hat sie nicht ganz so drastisch formuliert und es ging ihm auch in diesem Falle weniger um die NATO als um den Westen, wie Sie sagen, weil dann eben doch das zentrale Motto der Veranstaltung, das ist, an dem sich die Redner hier, ich hätte fast gesagt, abarbeiten, weil es im Prinzip am Beginn einer fast jeden Reden steht. Mike Pompeo hat übrigens den Vormittag begonnen. Er hatte die Gelegenheit vorzulegen, bevor Emmanuel Macron hier in den Saal kam. Und Pompeo reagierte wiederum auf Frank-Walter Steinmeier, der ja gestern seine Grundsatzrede gehalten hatte, mit Kritik an den Vereinigten Staaten. Er sagte, die jetzige amerikanische Regierung erteilt selbst der Idee einer internationalen Gemeinschaft eine Absage. Und Mike Pompeo hat sich eindeutig dagegen gewandt. Heute hören wir mal in diesen O-Ton rein.
I'm here this morning to tell you the facts. I'm happy to report that the death of the Transatlantic Alliance is grossly over-exaggerated. The West is winning. We are collectively winning. We're doing it together.
Hier sind die wahren Fakten, sagte er. Diese Aussagen gehen völlig an der Realität vorbei. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das Bündnis alles andere als tot ist. Der Westen gewinnt. Wir gewinnen zusammen. Und im Ton fand ich ihn vor allen Dingen verglichen mit der Rede von Mike Pence, dem amerikanischen Vizepräsidenten im vergangenen Jahr, konzilianter im Ton. Da war keine explizite Forderung an die Europäer. Es wurde auf Gefahren wie Nord Stream 2 und eine Abhängigkeit von Russland hingewiesen. Aber der Ton war weniger scharf als im vergangenen Jahr. Sie haben nach Macron gefragt, Herr Brandes. Natürlich bekam er mit als erstes die Frage, ob er nicht frustriert sei angesichts der Bundesregierung, die nach Meinung der Kritiker einfach zu langsam, zu wenig auf den französischen Präsidenten, der ja jetzt schon in seinem dritten Amtsjahr ist, zugeht. Ist er frustriert? Macrons Antwort.
Et donc, j'ai pas de frustration, j'ai des impatiences. Et je pense aujourd'hui qu'en franco-allemand, le travail qu'on doit se donner, c'est savoir comment on donne une nouvelle dynamique à l'aventure européenne.
Nein, er sagte, ich bin nicht frustriert, aber ich bin ungeduldig und er forderte einfach mehr Tempo und eine neue Dynamik in den deutsch-französischen Beziehungen. Er gab zu, der Westen ist geschwächt, er, so denkt Macron, muss souveräner werden.
Macron ist also ungeduldig und dann war da ja auch Annegret Kramp-Karrenbauer, die deutsche Verteidigungsministerin, an die er ja hohe Erwartungen hat. Kann sie sie erfüllen?
Na, sie hat zumindest begonnen bei dem Ausgangspunkt, der ja eigentlich hier für zumindest die deutsche Bundesregierung offensichtlich sein sollte, nämlich das Platzett von 2014, zu sagen, wir, die Bundesregierung, das Land muss mehr internationale Verantwortung übernehmen. Und sie hat eindeutig eingestanden, dieses Versprechen, diese Absichtserklärung, die wir damals abgegeben haben, die haben wir noch nicht ganz erfüllt. Da sind Ansprüche offen geblieben. Hier Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ich halte es für notwendig, dass aus dem Münchner Konsens der Worte ein Münchner Konsens des Handelns wird. Die Initiativen, die ich als Verteidigungsministerin angestoßen habe, zielen darauf ab. Wir erhöhen die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Wir halten unser Versprechen gegenüber den NATO-Verbündeten und erhöhen den Verteidigungshaushalt Jahr um Jahr.
Also zwei Indizien, mit denen sie punkten will. Das eine Aktionsprogramm der Bundeswehr, das andere in der Tat der gewachsene, vor allen Dingen im Vergleich zu 2014 massiv gewachsene Verteidigungsetat der Bundesregierung.
Danke, Klaus Remme, live von der Münchner Sicherheitskonferenz. Um 6:05 haben wir auch einen Kommentar zu dem Thema für Sie vorbereitet. Immerhin als Verteidigungsministerin sitzt AKK noch fest im Sattel, nicht so als CDU-Parteichefin. Seit sie angekündigt hat, den Vorsitz abzugeben, gibt es zwei Männer, die gar nicht laut genug sagen können, dass sie jetzt noch nicht sagen, ob sie kandidieren, Friedrich Merz und Jens Spahn, und einen Mann, der tatsächlich schweigt, was seine Zukunft angeht, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Dafür gibt es seit heute zwei offizielle Bewerber, deren Namen aber niemand kennt. Aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio berichtet Katharina Hamberger.
Mancher ist noch recht zurückhaltend, wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet. Andere lassen schon deutlich erkennen, dass sie sich als potenzielle Kandidaten sehen, so wie Gesundheitsminister Spahn, der immer wieder betont, er sei weiter bereit, Verantwortung zu übernehmen, in welcher Konstellation auch immer. Am deutlichsten lässt es sich Friedrich Merz anmerken, dass er kandidieren will. Konkret ausgesprochen hat es aber noch keiner der Männer. Im Adenauerhaus, der Parteizentrale der Christdemokraten, weiß man auch noch nichts über eine Bewerbung. Zumindest nicht von einem der drei. Allerdings seien zwei Initiativbewerbungen von CDU-Mitgliedern eingetroffen, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die beiden Bewerber seien jedoch nicht bundesweit bekannt, sie dürften also keine große Rolle im Rennen um den Vorsitz und auch um die Kanzlerkandidatur spielen. Die CDU steht nun vor der Frage, wie sie diesen Prozess organisieren soll und vor allem in welchem Zeitrahmen. Das Ziel sei es, am Ende des Jahres startklar zu sein mit der personellen, inhaltlichen und organisatorischen Aufstellung, sagte noch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der ARD.
Ich habe selbst am letzten Montag im Präsidium und im Bundesvorstand deutlich gemacht, dass es mein Ziel ist, die personellen Fragen vor der Sommerpause zu klären. Das Präsidium hat mich da gebeten, keine Zeitpläne zu nennen, sondern erst die Gespräche zu führen. Das mache ich in der nächsten Woche mit den drei potenziellen Kandidaten. Ich werde dann am Montag darauf die CDU-Gremien über diese Gespräche informieren.
Man werde sich danach beraten und festlegen, wie es weitergehen soll, so Kramp-Karrenbauer am Rande der Sicherheitskonferenz in München. 2018 hatte die CDU mehrere Regionalkonferenzen veranstaltet, bei denen sich die damaligen Kandidaten für den Parteivorsitz vorstellen konnten. Auch diesmal dürfte es Mitglieder geben, die Ähnliches einfordern. An der Parteispitze sieht man das aufgrund der knappen Zeit eher skeptisch. Die Regionalkonferenzen hätten der CDU gut getan, sagte Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus im SWR.
Aber wenn wir das jetzt alle zwei Jahre haben, dann hat sich das auch irgendwie so ein bisschen erledigt. Und vor dem Hintergrund werbe ich dafür, dass man jetzt versucht, irgendwo eine Einigung auch hinzukriegen und dass man sich dann hinter einem Kandidaten oder vielleicht auch einer Kandidatin dann entsprechend versammelt.
Welchen der drei potenziellen Kandidaten er favorisiert, dazu möchte Brinkhaus nichts sagen, lässt aber durchblicken, was er von einem zukünftigen Parteichef oder einer Chefin erwartet.
Jeder muss sich natürlich hinter die Frage stellen lassen, okay, bin ich derjenige, der in der Lage ist, dieses Land in die Zukunft zu führen? Bin ich derjenige, der in der Lage ist, also auch tatsächlich nach vorne zu blicken? Und bin ich derjenige, der in der Lage ist, auch neue Antworten zu geben? Weil ich glaube mal, nach einer sehr, sehr guten Zeit, die wir jetzt gehabt haben, 15 Jahre lang, müssen wir raus aus der Komfortzone, wir müssen neue Antworten finden und das muss auch personell untermauert sein.
Erst das Land, dann die Partei und dann die eigene Person. Diesen Dreiklang müsse sich jeder unterordnen, der Verantwortung übernehmen wolle, so Brinkhaus weiter. In der SPD geht man nicht davon aus, dass die Koalitionspartnerin CDU schnell zur Ruhe kommen wird. Wer jetzt glaubt, mit Zeitplänen darüber Klarheit zu gewinnen, wie sich der politische Kurs der Union, insbesondere der CDU, aber auch der CSU entwickelt, der irrt. Das sagt der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich der Deutschen Presseagentur. Mützenich fügte an, wenn die Union in der Opposition sei, könne ihr die Klärung des Kurses leichter fallen.
Die CDU sucht einen Vorsitzenden, Katharina Hamberger berichtete. Die AfD in Baden-Württemberg hat seit heute eine neue Vorsitzende, Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Dass sie ihren Heimatverband führen würde, das war bis heute Nachmittag alles andere als klar. Denn die Südwest-AfD ist auch für AfD-Verhältnisse extrem zerstritten. Die Wahl Alice Weidels ist eine Niederlage für den radikalen Flügel, denn der hatte einen anderen Wunschkandidaten. Vom Landesparteitag in Böblingen berichtet Deutschlandfunk-Reporter Thomas Wagner.
Sieg nach Punkten und Stimmen am frühen Nachmittag.
So, wir beenden den Wahlgang jetzt.
Elektronische Abstimmung auf einer Großbildleinwand in der Böblinger Kongresshalle. Erst mucksmäuschenstill, dann tosender Applaus. Ein Balkendiagramm zeigt 54% der Stimmen für Alice Weidel, knapp 41% für Dirk Spaniel. Damit ist klar, die Co-Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag führt zukünftig auch den überaus zerstrittenen Landesverband in Baden-Württemberg.
Frau Weidel nimmt die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch auch vom Präsidium.
Ende einer Kampfabstimmung, vorläufiges Ende der Geschichte von einer, die auszog aus dem fernen Berlin ins Schwabenland, um nach eigenem Bekunden den Streit zu beenden in dem völlig zerstrittenen AfD-Landesverband Baden-Württemberg. Der alte Vorstand nach monatelanger Zänkerei zurückgetreten, ein Vorstand, dem Dirk Spaniel als Co-Vorsitzender aber bereits angehörte. Er musste sich dann auch bei der Kandidatenvorstellung die Frage gefallen lassen, ob er, der dem völkisch-nationalen Flügel nahesteht, nicht mitverantwortlich sei an dem Streit, den er nur nach eigenem Bekunden als neuer Vorsitzender beilegen will. Er sei nicht teamfähig, lautete der Vorwurf aus der Mitgliederrunde.
Und im Landesverband das Problem dieser Argumentation mit der Teamfähigkeit ist ja ganz einfach. Wenn es aber darum ging, Disziplinarmaßnahmen gegen Mitglieder zu verhängen oder auch gegen mich, dann war es eben so, dass diese Ergebnisse eben mit meiner Gegenstimme gegen die anderen Stimmen ausgingen. Aber es tut mir leid, bei Dingen, die ich für Unrecht halte, werde ich dagegen stimmen, auch wenn alle anderen dafür stimmen.
Ansonsten hörte sich die Vorstellungsrunde der beiden Spitzenkandidatin Alice Weidel und Dirk Spaniel wie eine Blaupause an. Was Spaniel recht ist?
Mein Ziel, einen schlagkräftigen, gut organisierten Landesverband zu formieren, ist jedoch notwendiger denn je.
Konnte Alice Weidel nur billig sein.
Innerparteiliches Hickhack lähmt nur. Ein Landesvorstand, der nur mit sich selbst beschäftigt ist und verstritten ist, der lähmt nur. Die Mitglieder wollen vor allem eins, Ruhe und endlich politisches Arbeiten, liebe Freunde. Darum geht es hier.
Dass Alice Weidel letztlich dennoch deutlich vorne lag, dass sie sogar ihren Wunschkandidaten für das Stellvertreteramt, den AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess, ebenfalls durch die Wahl brachte, lag dann wohl eher doch an unterschiedlichen Richtungen, die die beiden verkörpern. Während Dirk Spaniel eher als Mann des völkisch-nationalen Flügels gilt, zählt Alice Weidel eher, ja, zu welcher Gruppierung denn wirklich?
Ja gut, also der Flügel ist eine ganz wichtige Strömung innerhalb der Partei, vor allen Dingen hier in der Landespartei. Sie wissen ja selbst, dass die Strömung recht stark in Baden-Württemberg auch vertreten ist. Und auch den Flügel gilt es mittel- bis langfristig auch einzubinden als Partner.
Sagt die frischgebackene baden-württembergische AfD-Landesvorsitzende Alice Weidel, die übrigens eines nicht will: in die Landespolitik einsteigen und als Spitzenkandidatin ihren Hut bei der bevorstehenden baden-württembergischen Landtagswahl in den Ring werfen.
Ich werde Spitzenkandidatin hoffentlich auf der Liste für die Bundestagswahlen. Ich gehöre in den Bundestag und nicht in den Landtag hier.
Sie gegen Herr Kretschmann, das wäre doch eine Nummer.
Hören Sie bloß auf.
Alice Weidel ist die neue Vorsitzende der AfD Baden-Württemberg, Thomas Wagner berichtete. Alice Weidel gilt ja als gemäßigt. Trotzdem hat sie sich öffentlich über die Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD-Fraktion gefreut. Also der Fraktion, die von dem völkisch-rassistisch agitierenden Björn Höcke geführt wird. Diese Wahl hat in Thüringen und in ganz Deutschland viele entsetzt. Heute haben in Erfurt zwischen 9.000 und 15.000 Menschen gegen die AfD demonstriert. Antje Kirsten.
Bunte Fahnen, Smiley-Aufkleber, Plakate und Spruchbänder gegen Hass und Ausgrenzung. Der Erfurter Domplatz war an diesem Samstag voller Menschen und bunt.
Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen! Dankeschön, Erfurt! Ihr seid großartig!
Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Initiative Unteilbar hatten bundesweit zu den Protesten aufgerufen. Allein aus Hessen und Thüringen waren laut DGB rund 50 Busse nach Erfurt gekommen. Während der Kundgebung auf dem Domplatz kritisierten Redner scharf das Verhalten von CDU und FDP bei der Wahl Kemmerichs im Landtag. 75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz zeuge das, so Stefan Kürzel, Mitglied des DGB-Bundesvorstandes,
von einer unglaublichen Ignoranz und Nachmachtversessenheit.
CDU und FDP hätten den schamlosen Demokratiemissbrauch der AfD ausgenutzt, um eine rot-rot-grüne Regierung zu verhindern, hieß es in der Rede von Reinhard Schramm, Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde. Die Rede wurde wegen des jüdischen Schabbat verlesen.
Die Konkurrenz der Demokraten um die politische Führung unseres Freistaats ist notwendig. Aber der gemeinsame Kampf der Demokraten gegen die extrem rechte AfD darf dieser Konkurrenz nicht geopfert werden.
Unter dem Hashtag Nicht mit uns, kein Pakt mit FaschistInnen riefen auch Redner der Bewegung Fridays for Future und der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands zu einer solidarischen Gesellschaft auf. Die demokratischen Kräfte müssten nun wieder zusammenfinden. So wollen die Grünen in der Thüringer Regierungskrise auf die CDU zugehen. Landtagsfraktionschef Dirk Adams sagte, Rot-Rot-Grün müsse am Montag ohne Forderungen in das Treffen mit der CDU gehen. Notwendig sei jetzt eine gehörige Portion Demut. Seit der Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten mithilfe der AfD habe es in ganz Deutschland über 30 Demonstrationen gegeben, so Rebecca Rare vom Bündnis Unteilbar.
Wir sind breit aufgestellt, um gemeinsam zu sagen, die ganze solidarische Gesellschaft steht gegen diesen Pakt mit der AfD.
Während die Händler auf dem Domplatz am Samstag ist immer Markt eher Sorgen hatten, dass sie wegen der Demonstration nicht pünktlich nach Hause kommen, hatten sich viele Tausend bewusst auf den Weg gemacht, wie Moritz Peters.
Also wir sind heute extra aus Wernigerode im Harz hierher gefahren und wir haben bei uns in der Kantine die gesamte Woche halt diskutiert. Das hat uns so Kopfzerbrechen bereitet, dass wir halt ein innerstes Bedürfnis hatten, heute hier zu sein und dass wir halt dann sagen, keinen Fußbreit den Faschismus.
Während des Protestmarsches durch die Erfurter Altstadt wurde vom Wagen der Linken eine Audiobotschaft des abgewählten Ministerpräsidenten Bodo Ramelow abgespielt, in der er sich für die Teilnahme an der Kundgebung bedankte.
Antje Kirsten berichtete von einer Großdemo gegen die AfD in Erfurt. Gleichzeitig haben sich in Dresden mindestens 1.500 Demonstrierende, rund 1.000 Neonazis entgegengestellt, die an die Bombardierung Dresdens vor 75 Jahren erinnern wollten. Wenn sich der Verdacht erhärten sollte, dann wäre es wirklich besorgniserregend. Dann hätten es rechtsextreme Terroristen bis hinein in die Polizeibehörden geschafft. Gestern gab es Razzien in mehreren Bundesländern gegen eine mutmaßliche rechte Terrorzelle. Und einer der Festgenommenen soll ein Verwaltungsmitarbeiter der nordrhein-westfälischen Polizei sein. Heute hat die Bundesanwaltschaft die ersten Haftbefehle ausgestellt. Holger Schmidt.
Bis zum Nachmittag wurden 6 Haftbefehle erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Beschuldigten kommen also in Untersuchungshaft. Ein 39-jähriger Mann aus Niedersachsen steht im Verdacht, an der Gründung der rechtsterroristischen Gruppe beteiligt und in ihr Mitglied gewesen zu sein. 2 Männer aus Sachsen-Anhalt, ein Mann aus dem Raum München und 2 Männer aus Nordrhein-Westfalen gelten als mutmaßliche Unterstützer. Über 6 weitere Beschuldigte haben die insgesamt 3 Ermittlungsrichter noch nicht entschieden. Bis heute um Mitternacht muss die Vorführung abgeschlossen sein oder die Beschuldigten kommen wieder frei. Bisher haben die Richter jedoch alle vom Generalbundesanwalt beantragten Haftbefehle auch erlassen. Der Hauptbeschuldigte, ein Mann aus dem Großraum Augsburg, steht noch aus. Nach SWR-Informationen haben einige der Beschuldigten bereits Angaben gegenüber den Ermittlern gemacht. Ihnen wird vorgeworfen, in einer sogenannten Gruppe Somogi rechtsterroristische Anschläge besprochen und möglicherweise auch geplant zu haben. Die Gruppe soll sich im September 2019 zunächst nur durch Chats verbunden, später aber auch persönlich in Nordrhein-Westfalen und im Rems-Murr-Kreis in der Nähe von Stuttgart getroffen haben.
Holger Schmidt berichtete aus Karlsruhe. Seit einer Woche hat das neue Coronavirus ja einen Namen, Covid-19. Und heute meldet Frankreich den ersten Covid-19-Toten in Europa. Sabine Wachs berichtet aus Paris.
Fast 3 Wochen hatten die Ärzte des Pariser Krankenhauses Bichat um das Leben des chinesischen Touristen gekämpft. Am Freitagabend ist der Mann an der Coronavirus-Infektion verstorben. Am 16. Januar war der 80-jährige Chinese zusammen mit seiner Tochter als Tourist aus der chinesischen Provinz Hubei nach Frankreich eingereist. Knapp 10 Tage später wurde er mit Symptomen, die auf eine Coronavirus-Infektion hindeuteten, in das Pariser Krankenhaus eingeliefert, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin Agnès Buzyn. Sein Zustand hatte sich kurz nach seiner Einlieferung verschlechtert. Es war extrem kritisch und der Mann wurde auf die Intensivstation verlegt. Seiner Tochter, die ebenfalls mit dem Virus infiziert ist, geht es gut. Sie kann in den kommenden Tagen entlassen werden. Gesundheitsministerin Buzyn bedankte sich bei den Ärzten und dem Krankenhauspersonal für ihren Einsatz und sprach den Angehörigen des chinesischen Touristen ihr Beileid aus. Im Pariser Krankenhaus Bichat wurden bereits Ende Januar die ersten mit dem Coronavirus infizierten Personen auf einer Isolierstation behandelt. 2 von ihnen, ein chinesisches Touristenpaar um die 30, konnten die Klinik bereits wieder verlassen. Insgesamt gab es in Frankreich 11 bestätigte Infektionen. Inzwischen konnten bereits 4 Patienten als geheilt entlassen werden. Eine Person ist verstorben. Im Moment sind noch 6 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in französischen Krankenhäusern. Ihr Gesundheitszustand gibt keinen Anlass zur Sorge. Sofort nachdem die ersten Fälle von Coronavirus-Infektionen in Frankreich bestätigt waren, setzte die nationale Gesundheitsbehörde einen Notfallplan in Kraft. Ministerin Buzyn appellierte an alle China-Rückkehrer, ihren Gesundheitszustand regelmäßig zu überwachen und im Fall auftretender Symptome den Notruf zu kontaktieren. Mitarbeiter des Rettungsdienstes holen Verdachtsfälle ab und bringen sie in Krankenhäuser. Dort werden die Verdachtsfälle unter Quarantäne gestellt, bis das Ergebnis eines Schnelltests vorliegt. Angesichts der weltweit steigenden Zahl an Infektionen muss sich das französische Gesundheitssystem auf eine Ausbreitung des Virus im Land einstellen, sagte Ministerin Buzyn. Für kommende Woche hat sie daher Vertreter aus Krankenhäusern und Gesundheitsbeauftragte der großen Städte zu einer Sitzung nach Paris geladen, um über eventuelle Schutzmaßnahmen und Vorkehrungen zu sprechen. Ende Januar hatte die französische Regierung rund 200 Staatsbürger aus der chinesischen Stadt Wuhan nach Frankreich zurückgebracht. Sie wurden in einer Ferienanlage in der Nähe von Marseille unter Quarantäne gestellt. Die ersten Personen konnten die Anlage bereits vergangene Woche verlassen.
Frankreich meldet den ersten Covid-19-Toten in Europa, Sabine Wachs berichtete. Inzwischen ist das Virus auch in Afrika angekommen. Ägypten meldet heute den ersten Krankheitsfall. Thilo Frank.
Auch am Tag nach der Meldung des ersten Coronavirus-Falls versuchen die ägyptischen Behörden zu beschwichtigen. Man hätte alles getan, um den Patienten schnellstmöglich zu isolieren und unter Quarantäne zu stellen, so das ägyptische Gesundheitsministerium. Am Freitagabend hatte die ägyptische Regierung den ersten Fall der Lungenkrankheit in einem afrikanischen Land gemeldet. Personen, die mit dem Reisenden in Kontakt gekommen sind, seien negativ auf die Krankheit getestet worden, so die Behörden. Trotzdem hätte man sie vorsorglich für 2 Wochen unter Quarantäne gestellt. Eine Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation WHO in Kairo sagte einem saudischen Fernsehsender, dass der Reisende aus Jeddah in Saudi-Arabien gekommen sei. Zur Nationalität der betroffenen Person wurden bislang keine Angaben gemacht. Experten der WHO haben sich immer wieder besorgt über mögliche Auswirkungen geäußert, wenn das Virus afrikanische Länder mit einem schwachen Gesundheitssystem erreichen sollte. Dann könnte sich die Lungenkrankheit zu einer Pandemie ausweiten, die nur noch schwer unter Kontrolle zu bringen sei.
Thilo Frank berichtete aus Kairo. Vor gut einem Jahr, da rollte eine Schlammlawine im brasilianischen Brumadinho über Häuser, Menschen und Tiere. 259 Menschen starben. Die Ursache war ein Dammbruch einer Mine. Und dieser Damm war erst kurz vorher von einer Tochterfirma des deutschen TÜV geprüft worden. Nun hat ein Gericht die Mordanklage gegen TÜV-Mitarbeiter zugelassen. Ivo Maruschik.
Die Anklage lautet Mord in 270 Fällen. 11 Mitarbeiter des Bergbaukonzerns Vali und 5 Männer, die damals für den TÜV Süd arbeiteten, müssen sich vor Gericht für die Katastrophe von Brumadinho verantworten. Gut ein Jahr nach dem verheerenden Dammbruch hat die brasilianische Justiz die Anklage zugelassen. Und die Staatsanwaltschaft geht nicht von fahrlässiger, sondern von vorsätzlicher Tötung aus. Aus Sicht der Ankläger wussten die Verantwortlichen des Vali-Konzerns genau, dass der Unglücksdamm nicht stabil war. Und die TÜV-Mitarbeiter sind angeklagt, weil sie dem Rückhaltebecken Stabilität bescheinigt hatten, obwohl sie es besser wissen mussten. Aus Sicht der Ermittler war es ein Gefälligkeitsgutachten. Nach dem Bruch des Damms am Corrego do Feijão-Bergwerk wälzte sich eine Schlammlawine über das Werksgelände und durch Teile der darunterliegenden Stadt Brumadinho. 270 Menschen konnten sich nicht mehr in Sicherheit bringen. Einige der Leichen konnten bis heute nicht geborgen werden. Der TÜV Süd sicherte noch einmal zu, weiterhin in vollem Umfang mit den Behörden in Brasilien und Deutschland zu kooperieren.
In Brasilien müssen sich Mitarbeiter des deutschen TÜV wegen eines Dammbruchs vor Gericht verantworten. Ivo Maruschik berichtete aus Buenos Aires. Jetzt ist Maximilian Rieger ins Studio gekommen. Was bringen Sie uns mit aus dem Sport?
Einen neuen Bundesliga-Tabellenführer, zumindest vorerst. Denn Leipzig zieht durch ein souveränes 3:0 gegen Werder Bremen am FC Bayern München vorbei. Die Münchner spielen aber erst morgen. Die Leipziger, die können mit ihrer Leistung heute aber sehr zufrieden sein, berichtet Sven Herald.
Dieses 3:0 war eine extrem coole Vorstellung. Der Sieg nie gefährdet. Lukas Klostermann und Patrick Schick trafen in der ersten Hälfte nach Freistoß und Ecke mal wieder die bekannten Bremer Defensivprobleme bei Standardsituationen. Der endgültige K.O. schließlich mit dem Anpfiff zur zweiten Hälfte. Da waren keine 30 Sekunden gespielt, als Nordi Mukiele zum 3:0 traf. Von Bremen offensiv nichts zu sehen. Das Team ließ den Ball zwar ganz nett laufen, brachte ihn aber nie dahin, wo es wehtut. Zusammen mit den Unsicherheiten in der Abwehr war das viel zu wenig, um RB Leipzig in Verlegenheit zu bringen.
Bremen bleibt damit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Noch schlechter ist nur der SC Paderborn. Der Aufsteiger verliert gegen Hertha BSC Berlin mit 1:2. Und die Hertaner werden froh sein, dass sich das Chaos durch den Rücktritt von Jürgen Klinsmann nicht auf das Spielfeld übertragen hat. Jan Wochner.
Von einem Klinsmann-Trauma konnte bei Hertha BSC keine Rede sein. Die Leistung bei Tabellenschlusslicht Paderborn über weite Strecken gut, ohne dass die Hertha glänzte. Am Ende reichte es zum Auswärtssieg, weil Boyata die Hertha früh in Führung geköpft hatte und Winterneuzugang Kunja Mitte der zweiten Hälfte sehenswert per Hacke zum Sieg traf. Paderborn durfte sich ärgern. Srebeni hatte kurz nach der Pause zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen. Sein Schuss aus spitzem Winkel lenkte Hertha-Keeper Jarstein ins eigene Tor. Paderborn auch zum Ende des Spiels mit guten Torchancen. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen.
5 Tore und ständig wechselnde Führungen haben die Fans bei Union Berlin erlebt. Berlin verliert gegen Leverkusen am Ende mit 2:3, obwohl Union erst in Führung geht und dann nochmal zum 2:2 ausgleichen kann. Dass Leverkusen dann in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt, auch eine Frage von Effizienz, sagt Union-Trainer Urs Fischer.
Mit ein bisschen Distanz sehe ich es dann auch so, dass wirklich eine tolle Leistung hat, die Mannschaft geliefert hat, über 90 Minuten. Ich glaube, wir hatten heute genügend Möglichkeiten, waren aber nicht so effizient. Und ich glaube, Leverkusen mit der 2:1-Führung sehr effizient, würde ich mal meinen. Aber ja, das ist dann eben auch Qualität und die hatten wir heute nicht.
Und durch diese Qualität rückt Bayer Leverkusen vor auf den 4. Platz, kann aber auch noch von Borussia Mönchengladbach verdrängt werden. Die Gladbacher spielen gerade gegen Fortuna Düsseldorf. Dort steht es nach 7 Minuten noch 0:0. Einen 2:3 Auswärtssieg hat es auch in Sinsheim gegeben. Wolfsburg gewinnt gegen Hoffenheim. Und das liegt vor allem an einem Mann, wie Jens-Jörg Rieck beobachtet hat.
Wenn nichts mehr geht, Weghorst geht immer. Der Holländer hatte mit seinen Saisontoren 8, 9 und 10 entscheidenden Anteil am 3:2 Auswärtserfolg für den VfL. Der Trippeltorschütze war es auch, der mit einem unstrittigen Elfmeter die Gäste früh in Front brachte. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff folgte nach Vorarbeit vom emsigen Kramaric der Anstoßtreffer durch Baumgartner zum 1:1 Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte bestimmten dann die Diskussionen um 2 Elfmeter für Weghorst und Kramaric lange die Szene, ehe das dritte Tor von Weghorst die Entscheidung brachte. Hoffenheim warf in einer wilden Schlussphase noch einmal alles nach vorn, wurde aber nicht mehr belohnt.
Und außerdem haben sich am Nachmittag noch Augsburg und Freiburg 1:1 unentschieden getrennt. Gold, Silber, Bronze. Die deutschen Rodlerinnen und Rodler haben bei der WM in Sotschi einmal den kompletten Medaillensatz geholt. Philipp Hofmeister über einen erfolgreichen Tag aus deutscher Sicht.
Hinter der Russin Jekaterina Katnikova fuhr Julia Taubitz zur erträumten Medaille im Fraueneinzel. Die 23-jährige Taubitz verdiente sich Silber mit einem überragenden zweiten Lauf, fuhr von Platz 4 noch aufs Podium. Den tollen deutschen Samstag in Sotschi hatten zuvor die Doppelsitzer eingeläutet. Die beiden Thüringer Toni Eggert und Sascha Beneken rasten zu Gold. Hinter dem russischen Doppelsitzer-Duo fuhr der Bayern-Express noch zu Bronze. Tobias Wendl und Tobias Alt freuten sich damit über ihre zweite Medaille im zweiten Rennen, nachdem die beiden Berchtesgadener auch im Sprint Platz 3 geholt hatten.
Bei der Biathlon-WM in Antholz haben die deutschen Männer beim Sprint die Medaillenplätze hingegen verpasst. Sieger wird ein Russe mit Doping-Vergangenheit. Thomas Kunze berichtet.
Das war deutlich und das hat wehgetan. Die deutschen Männer waren im WM-Sprint von Antholz nämlich nur aktive Zuschauer. Mit der Medaillenvergabe hatten Arndt Peiffer und Co. nichts zu tun. Peiffer war der einzige deutsche Starter, der beim Schießen fehlerfrei blieb. Läuferisch aber konnte Peiffer mit den Besten nicht mithalten. Und genau andersherum verhielt es sich bei Benedikt Doll, der zwar schnell lief, aber schlecht schoss. Drei Strafrunden führten am Ende zu Platz 14. Arndt Peiffer landete als bester Deutscher auf Rang 7. Der Kampf um die Medaillen war dann spannend und endete mit dem Sieg des Russen Alexander Loginow. Der verurteilte Dopingsünder siegte vor den Franzosen Quentin Fillon-Maillet und Martin Foucault.
Thomas Kunze aus Antholz und mehr Sport dann gleich um 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Danke, Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Und das waren die Informationen am Abend. Die nächste aktuelle Magazinsendung hier im Deutschlandfunk hören Sie morgen um 12:05 am Mittag. Und bis dahin halten unsere Nachrichten Sie natürlich auf dem Laufenden. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen einen schönen Samstagabend.